bist essen gegangen. Da sitzt auf einmal ein Bert Lomber neben dir, der gerade mit der Katharin David shakert.
Olympia ist nach wie vor magisch.
No. Haben wir die Kanten vom Slalom-Skischuh geschliffen, die Kufen von der Rodelau gewärmt, ein Quer für den Biathlon richtig justiert und ganz wichtig, sieht der Text von der Nationalhymne.
Ich erkläre Innsbruck 1976 für eröffnet.
Wenn nicht, ein bisschen Zeit ist ja noch bis Mailand, Cortina, Bormio und überhaupt 2026.
L'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville.
I declare open the games of Salt Lake City.
Olympische Winterleker von Lillehammer.
Aber damit keiner sagen kann, er war halt nicht vorbereitet, stimmen wir euch schon mal ein. Mit dem Olympischen Halbmarathon von Innsbruck 1976.
Und es war eine riesige Erlösung für mich.
Über Calgary 1988.
Wir haben eine geile Zeit gehabt. Wir haben eine tolle Zeit gehabt.
Bis sogar zum Kunstschneehangerl in Peking 2022.
Als Sportler bist du einfach immer der Depp.
Und ja, wie immer ist alles Gold, was bei Sportradio 360 glänzt.
Ja, Pele haben wir noch nicht gesehen. Wo ist Pele?
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
In speed skating, the pressure wasn't there. But in cycling, the pressure has been very high since the late 1980s. I was exposed, but lucky not to feel the pressure. I don't think people understand the pressure a lot of those athletes are under, especially in a third world country where you might make more than the prior three generations of your family. Das ist ein Zitat des Sportlers, der die Olympischen Winterspiele 1980 geprägt hat als Einzelsportler. Wir wissen, da gab es auch noch was mit Eishockey. Aber Erik Heiden, Holger Gerz ist wieder in der Leitung. Guten Morgen, Holger. Erik Heiden ist ein Mann, der eine einzigartige Stellung bei den Olympischen Winterspielen eingenommen hat. Ist das auch dein Bild oder deine Figur, die Olympischen Winterspiele 1980 in Lake Placid?
Ist zum einen meine Figur als internationale Figur, die man natürlich sieht. Auch der Erfolg, der mir in Erinnerung bleibt. Das ist ein Bild. Die sind ja in Lake Placid auch unter freiem Himmel gelaufen, ne? Genau, das ist auch so etwas. Das ist auch etwas, du hast irgendwie, wenn man über Bilder nachdenkt, du hast das im Fernsehen gesehen und dann waren da so, du hast die Atemwölkchen gesehen und dann, wie sie die Kapuzen so rübergezogen haben. Das hatte was sehr Urwüchsiges, als völlig anders das wahrzunehmen, als wenn es in der Halle gelaufen wird. Das ist ein Bild natürlich, an das ich mich erinnere. Und das zweite Bild, wenn ich gleich mal vorpreschen darf, ist natürlich als deutscher Wintersport Fan, würde ich nicht sagen, aber als Wintersportzuschauer natürlich der Mann, den man nicht gesehen hat, Jochen Behle. Das ist natürlich so. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen nachgeblättert, was in Erinnerung geblieben ist. Nein, das ist natürlich so. Jochen Behle und der gleichgeordnete Olympiastar Bruno Morawetz mit seiner berühmten Frage: Wo ist Behle? Und da ist mir wirklich noch alles in Erinnerung. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, das war am 17. Februar 1980. Das war tatsächlich ein Sonntag. Und ich weiß noch, dass es ein Sonntag war, weil ich damals das im Fernsehen gesehen habe. Und meine Eltern haben da irgendwie rumgeräumt. Die haben sich für Sport überhaupt nicht interessiert. Und dann kam das immer, dieses Faszinosum, dass du immer so eine Zahl, so einen Namen eingeblendet siehst. Da führt einer oder ist ganz weit vorne. Und die Regie zeigt den nicht. Das ist faszinierend. Und wie der Morawetz das durchgezogen hat. Ja, das ging ja ewig. Der Behle war ja nie zu sehen. Aber du sagst immer, der ist ganz weit vor. Und für uns natürlich alle eine totale Überraschung. Ein Deutscher liegt da vorne. Und dann kommen der hat ja nicht nur gesagt, wo ist Behle, sondern hat auch zum Beispiel gesagt, vielleicht helfen Sie mir, ihn zu suchen. Vielleicht sehen wir Bele bald an der Strecke. Also es war auch so, dieser Morawetz war ein Meister, der hat wirklich das Publikum auch total mitgenommen in diese Kommentierung, ja. Vielleicht helfen Sie mir, ihn zu suchen. Das war absolut grandios. Und das ist natürlich ein Moment. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Momente im Sport, wo man sagt, da ist ein Bild oder da ist eine Situation, die ist so stark verbunden mit einer Kommentierung. Das ist natürlich Helmut Rahn aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen, Rahn schießt Tor, klar. Aber dann kommt der Bele, der kommt auch schon kurz danach, nach dieser Situation. Das ist natürlich der Moment gewesen 1980 für mich als Freund des Sports.
Kannst du uns, also wir Österreicher sind aufgewachsen mit einem Mann, den du mit Olympia verbinden wir, du kennst den auch, Sigi Bergmann. Ja, also ein Boxkommentator in Österreich, aber der hat immer, er hat zwar nicht alles kommentiert, aber für uns Sigi Bergmann irgendwie hat uns den Rahmen gegeben, in meiner Erinnerung zumindest. Wer war das im deutschen Fernsehen? Ich weiß, du bist ja auch ein deutscher Fernsehhistoriker beinahe.
Ich bin vor allem Fernsehkind, weil bei uns zu Hause, ich komme aus, wie gesagt, aus dem Norden Deutschlands, recht einfache Verhältnisse. Wir sind nicht groß in Urlaub gefahren und bei mir war es immer so, die Welt kennenlernen war bei mir tatsächlich ganz klassisch übers Fernsehen. Und wer hat mir da am meisten erzählt? Ja, ich fand es im ZDF war es natürlich Harry Valerien. Das war so bei mir die Stimme. Und der sicherlich auch, wenn man das jetzt mit Bruno Morawetz vergleicht, der sicherlich der größere Wortkünstler war oder natürlich sich auch besser präsentieren konnte. Später ist Morawetz dann ja aufgetreten als Moderator im Sportstudio. Das ist ja grandios gescheitert, während ja Valerien einfach ein wunderbarer Conferencier gewesen ist und eine Figur, die man gerne gesehen hat mit seinen lustigen Pullovern, die er immer angehabt, der gelbe und der blaue und der rote, der jeweils der Stimmung angepasst. Das war grandios. Das hat mir, der Valerien war, glaube ich, der Mann, der mir am meisten so mitgegeben hat, den ich auch sehr gemocht habe. Da gab es ja dann legendäre Szenen. Valerien mit Paul Breitner am Swimmingpool in Spanien. All dieses hat mir gefallen. Aber für den Moment war es damals tatsächlich so Bruno Morawetz. Übrigens auch, das war auch interessant, weil ja man weder den einen noch den anderen so richtig kannte. Man kannte den Bele vorher nicht und der Morawetz den kannte man auch nicht. Und die sind beide bei diesem Rennen dann irgendwie zur Höchstform aufgelaufen. Und ich habe danach den Morawetz übrigens auch viel intensiver, der wurde dann ein richtiger Star durch Olympia. Man hat den genau gehört und der hat ja jeden einzelnen Skiflieger oder Skispringer auch speziell anmoderiert. Da gab es dann so einen Norweger, Roger Rüd hieß der. Roger Rüd, absolut 80er-Jahre-Figur. Ja, und dann sagte der Morawetz sagte dann, das ist Roger Rüd, der einsame Wolf. Das war diese Bilder, die der immer gebracht hat. Das ist der einsame Wolf. Und dann war es der verrückte Kanadier. Also, das kam ja auch immer sonntags. Und das war wirklich so mit dieser Spezialstimme, die der hatte, ja. Mit dieser Langsamkeit auch, die es damals gab. Da kommt der setzt sich dahin, der startet und dann passiert erstmal gar nichts. Und dann wühlt er in seinen Unterlagen und sagt, der einsame, du brauchst ja, um sagen zu können, der einsame Wolf. Da brauchst du ja schon ein bisschen Luft, ja. Das muss ja erstmal wirken. Das hast du ja heute alles gar nicht mehr. Und das ist beeindruckend. Also manchmal ist es wirklich, wenn man sich zurückerinnert an Olympia, an so kleine Dinge, dann stellt man fest, dass manchmal auch dieses Unperfekte so beeindruckend ist. Dieses Nicht-Gelackte. Es gibt übrigens noch vielleicht einen Hinweis, wir haben ja über 76 gesprochen schon. Es gibt da ein Eishockeyspiel, interessant, aber es fiel mir neulich mal auf. Ganz kurzer Rückgriff. Österreich hat gegen die Sowjetunion gespielt und ich glaube, die Österreicher haben 16-3 verloren. Und die spielen in Innsbruck da ist die Bande und bei Olympia gibt's ja keine Bande, da gibt's ja eine Bande, aber da ist ja keine Werbung drauf, sondern es ist ja einfach so eine nackte Bande und die sieht aus wie mit Einschusslöchern, ja, das ist eine total runtergerockte Bande und ich finde das total schön, wenn man das sieht, weil einfach mal nicht alles total so glitzert und glämmert und behängt ist mit irgendwelchen Plakaten, sondern du siehst, das ist eine Sportveranstaltung. Das finde ich manchmal richtig beeindruckend, wie schön das ist.
Großartig. Und diese Bilder von Jochen Bele oder generell die Langlaufbilder aus jener Zeit, wo du wirklich tatsächlich mal minutenlang niemand gesehen hast. Ich bringe beim Langlauf, und ich bringe es jetzt nicht mehr zusammen, Thomas Wasberg gegen Juha Mieto, die 15 Kilometer, eine Hundertstelsekunde Unterschied. Und ich weiß aber nicht mehr, wer hat diesen Bart gehabt, der so eingefroren war. Ich glaube, es war Juha Mieto, wo du dann gesehen hast, oder war das nach den 50 Kilometern? Es sind ikonische Bilder, wo ein richtiger Eiszapfen am Bart, ich glaube, es war Juha Mieto, der große Finne, und nicht nur sportlich groß, sondern auch körperlich groß. Dieses zurückhaltende Kommentieren, also da nehme ich mal nur die Deutschen, Holger, vergiss das. Wie Österreich, bei uns wurde nie zurückhaltend kommentiert. Aber wie viel Patriotismus ist erlaubt? Weil ich glaube, der Grad vom Patriotismus zum Chauvinismus ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Aber wie viel ist eigentlich gerade bei Olympischen Spielen erlaubt, dieser permanente Blick auf den Medaillenspiegel? Okay, zum Glück hat jetzt Deutschland drei Rodelmedaillen gemacht, dann haben sie endlich, was weiß ich, wen überholt.
Das ist natürlich auch ein Riesenthema. Klar, als Kind merkst du, wenn wir über unsere Kinderzeit reden oder wenn ich auch drüber nachdenke, da ist natürlich alles entscheidend, dass die Deutschen da irgendwie erfolgreich sind. Man ist ja dann als Kind fast immer Erfolgsfan. Und da guckst du natürlich auf diesen Spiegel und im Laufe der Zeit merkst du einfach, dass der total idiotisch ist. Also mir geht mittlerweile, geht mir Patriotismus, gerade wenn es auch kippt, Chauvinismus, brutal auf die Nerven. Und wenn wir jetzt übrigens sehen, dass wir das, was wir gefeiert haben, USA, 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 was die Amerikaner da immer gesungen haben, die auch die Kommentatoren teilweise, das findest du mittlerweile ja auch auf ganz anderer Ebene, auf der politischen Bühne wieder. Also das hat ja einen ganz anderen Zusammenhang mittlerweile. Ich fand Chauvinismus immer, ich fand es aus wenn ich die Österreicher gesehen habe, fand ich es dann auch teilweise kurios. Aber wir sind ja auch nur, wir sind halt Deutsche, ne? Und wir haben natürlich ein Spezialverhältnis zum Thema Patriotismus und ich fand das immer etwas, was man sparsam dosieren sollte. Ich fand immer das schön, wenn ein Reporter imstande war, egal aus welcher Nation dieser Athlet gekommen ist, wenn man gemerkt, der kennt sich total aus und der ist auch emotional dem auf der Spur. Bei dem Wasberg-Mieto-Finale, was du gerade angesprochen hast, sagte übrigens Bruno Morawetz, der große Bruno Morawetz, als dann Mieto um eine Hundertstel hinten lag, sagte er: Mein Gott, wie wird das Mieto treffen?
Mehr braucht man nicht.
Und der kannte dir natürlich, und danach hat der kannte auch die Frau, was er später mal gesagt hat, aber du hast genau gemerkt, der sitzt ja, das war ja so dieser Moderator, dieser Kommentator Morawetz, der saß ja für uns hörbar, saß der ja nicht in so einem Kommentatorenplatz, sondern der saß ja fast neben uns. Und wir waren irgendwie alle eingemummelt und wir hatten eine Kerze aufgestellt und es war ja so Winterzeit, Nachwinterzeit oder so, ne? Und dann erzählte uns ja eine Geschichte. Das war ja auch der Stimmklang. Der saß ja neben uns auf der Bank, vielleicht war irgendwie ein Kaminfeuerchen an und dann erzählte uns er uns, mein Gott, was wird es den Mieto treffen? Das war überragend. Und der Harry Valerian war übrigens auch nie ein Chauvinist, sondern der war immer Mai Bursch, der hat dann auch immer mitgelebt, auch mit dem Markus Wasmeier, ja. Aber es war nie chauvinistisch und ich bin ja ein totaler Fan, viele finden ihn scheiße, aber ich bin ja ein totaler Fan von Rolf Kramer, der dann immer nur gesagt hat, Kalz, Punkt. Oder, ja, einfach war der Satz Kalz, Punkt, ja. Mehr musste man, ja. Ist übrigens auch ein wahnsinnig kluger Mann, mit dem ich danach mal vor ein paar Jahren noch mal kommuniziert habe per Mail, das war ganz interessant. Nein, das ist so. Ich weiß aber auch, dass man es heute nicht mehr machen kann, dass man heute natürlich überall eine Show bieten muss. Das ist mir schon klar, aber ich fand damals diese auch wenn du nachfragst, das finde ich ganz interessant, auch diese Erinnerungen an so die Olympischen Spiele der 80er, als ich so angefangen habe, haben bei mir immer sehr viel damit zu tun, dass die Kommentierung eher gemäßigt war und das fand ich damals vielleicht, als ich Kind war, habe ich mir natürlich auch gewünscht, die Deutschen möchten doch jetzt bitte mehr Medaillen gewinnen, aber es wurde dann im Laufe der Zeit, dass ich sagte, nee, das ist schon in Ordnung, wenn man das ein bisschen schmaler dosiert, doch. Sarajevo!
Ach, 1980. Warst du nicht das Jahr, in dem Björn Borg und John McEnroe ein Jahrhundertendspiel in Wimbledon abgeliefert haben, die Amerikaner einen Schauspieler zum Präsidenten gewählt haben und mit einigen Verbündeten nicht an den Olympischen Sommerspielen in Moskau teilnehmen wollten? Ja, 1980, das warst du. Man muss dir aber zugute halten, dass du mit Lake Placid einen Haupttreffer gelandet hast, zum zweiten Mal nach 1932.
Diesmal waren es die 13. Olympischen Winterspiele, die vom 13. bis zum 24. Februar ausgetragen wurden. Erstaunlich, dass fast ein Fünftel weniger Sportler als in Innsbruck 4 Jahre davor am Start waren. Dafür hat sich die Frauenquote aber fast auf ein Viertel erhöht. Nein, Olympia ist keine Mathematik. Aber wenn 5 irgendwann gerade waren, dann in Lake Placid, wo Eric Heiden ebenso viele Goldmedaillen im Eisschnelllauf gewonnen hat. Hanni Wenzel aus Liechtenstein hat quasi die Rosi Mittermeier von 1976 kopiert, mit 2-mal Gold und 1-mal Silber. Ulrich Wehling, sich zum 3. Goldenen in Folge nordisch kombiniert, ebenso wie Irina Rodnina im Eiskunstlauf. Im Eishockey soll wohl auch irgendwas gewesen sein, aber da müssen wir jetzt nochmal kurz nachschlagen. Und unseren schwedischen Freunden wollen wir nicht unterschlagen, dass Ingemar Stenmark endlich seine 2 Goldenen gemacht hat, wie auch die Annemarie Moser-Pröll, ihre erste und einzige. Als Maskottchen hat sich Roni der Waschbär empfohlen, der aber keine Freude am Mülldurchstöbern gehabt hat, weil es ja viel zu kalt war. Die Brücke zum Kulturteil ist nicht einfach, aber wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass in deinem Jahr 1980 das Imperium schlägt zurück der erfolgreichste Kinofilm in Deutschland war. Musikalisch gesehen haben sich die Athletinnen und draußen vielleicht sogar als Teil eines olympischen Prachtbaus sehen können, was nur dann ein guter Vergleich ist, wenn man weiß, dass parallel zu den Wettkämpfen in Lake Placid Pink Floyd mit Another Brick in the Wall die Charts angeführt hat.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Also, jetzt haben wir vorhin gerade gesagt, dass wir Patriotismus, Chauvinismus, dass es hier eine feine Linie gibt und dass wir es doch begrüßen, wenn objektiv kommentiert wird. Aber Holger, das wirst du natürlich wissen, wir Österreicher legen einen unfassbaren Wert auf die Abfahrt der Männer, oder zumindest haben wir das damals gemacht. Ich verlange nicht von dir, dass du das nachvollziehen kannst, aber ich weiß gar nicht, habt ihr Deutschen überhaupt eine Disziplin, wo es euch wirklich ein Anliegen ist, zu sagen, kann gerne auch der Sommersport sein? Ist es das Springreiten vielleicht, wo die deutsche Sportnation sagt, also das lassen wir uns von keinem nehmen? Weil wir, bei uns ist es so, die Männerabfahrt damals haben wir uns von keinem nehmen lassen wollen.
Nee, ich finde das gar nicht mehr befremdlich. Also ich kann es, diese Begeisterung für Männerabfahrt, ich kann es natürlich nur bedingt nachvollziehen, aber ich finde es ehrlich gesagt immer ganz schön, dass es ein Land gibt oder Nation gibt, wo es eben nicht nur alles Fußball ist. Ja, und ich finde, in Deutschland ist es für uns Fußball, der Verein, der FC Bayern oder auch die Nationalmannschaft, die muss funktionieren. Und wenn sie nicht funktioniert, bricht gleich die Riesenkrise aus. Sonst daneben habe ich, glaube ich, gibt's ein Ereignis, auf das wir hinfiebern, auch bei Olympia. Ich überlege gerade, ja, es ist dann wahrscheinlich wirklich so Bobfahren und Rodeln. Ne? Da müssen wir dann ja immer schauen, weil das ist, bringt uns ja im Medaillenspiegel dann auch gleich ganz weit nach vorne. Das ist ja so. Aber wir wissen ja gar nicht, das ist ja eine Sportart, du kannst ja einen Bobfahrer, der fehlt ja ein, wenn du das anschaust, die fehlt ja total die Emotion. Du siehst die ja nicht. Die sind ja so Würste, die darunter brackern. Ja, du erkennst ja nicht, was, wie die gerade empfinden. Das ist ja das Tolle am Tennis oder das ist ja das Tolle auch am Boxen, dass wir 3 Stunden zusehen und wir lernen diese Menschen dann in den 3 Stunden einfach kennen. Wir lernen nicht den Sportler kennen, sondern die Person dahinter. Danach wissen wir, der ist so. Und deswegen finde ich das immer, mich hat das Bobfahren und das Rodeln so bemerkenswert, diese Leistungsfähigkeit bestimmt auch ist. Und die Kufenschleiferei hat mich nie so richtig gepackt. Aber sie ist in Deutschland, es ist in Deutschland wichtig im Wintersport, so, wir müssen dort erfolgreich sein. Wenn wir es nicht sind, geht das große Gejammern wieder los. Sonst haben wir, glaube ich, nicht, dass wir diese Disziplin haben. Springreiten sicherlich schon auch. Das ist aber auch weniger geworden. Da gab es früher auch andere Figuren, die bedeutsamer waren. Schockemöhl oder so. Bei uns ist es, das ist ja ein großes Problem in Deutschland auch, meiner Ansicht nach, diese Monokultur, dass es sich alles auf den Fußball konzentriert.
Ja, wir machen es ja nicht absichtlich, sondern wir können einfach nichts anderes wie Österreicher. Und apropos Männerabfahrt, nach einer kurzen Pause hören wir von jenem Mann, der die österreichische Skination 1980 glücklich gemacht hat, nämlich von Leonhard Stock.
Psst, das wandelnde Glossar hier. Leonhard Stock, geboren am 14. März 1958 in Finkenberg in Tirol. 3 Weltcupsiege, 2. im alpinen Gesamtweltcup 1978-79. Davor schon 2-maliger Junioren-Europameister, Olympiasieger 1980 in der Abfahrt, dazu noch Bronze in der Kombination. Heute Hotelier im Zillertal.
Herrschaften, ich habe einen Olympiasieger und das ist der Olympiasieger in der Männerabfahrt 1980, Leonhard Stock. Guten Morgen, Leo.
Guten Morgen.
Du bist, wer es nicht weiß, nicht als Fixstarter nach Lake Placid gefahren. Kannst du den Leuten, die sich nicht erinnern können, ich bin schon alt genug, ich kann mich erinnern, kurz erzählen vielleicht, wie die Situation war, als du nach Lake Placid gekommen bist?
Ja, die Situation war so, dass ich natürlich das Jahr vorher Gesamtweltcup Zweiter war und eigentlich meine Form sehr gut war, auch beim Training sehr gut war, auch bei der Vorolympischen schon auf dieser Strecke sehr gut gefahren bin und beim Sommertraining am Gletscher in Hintertux und so bin ich natürlich immer bei den Vordern dabei gewesen und habe mich leider Gottes beim ersten Rennen in Val d'Isère verletzt und habe mir einen Bänderriss bei der Schulter zugezogen und Zerrung bei den Knie und bin dann erst wieder eingestiegen in Weltcup in Wengen, vorher durfte ich nicht und bin da eigentlich auf Anhieb 5. geworden und dann beim 2. nochmal, glaube ich, 11. oder 10. weiß das gar nicht mehr ganz genau und dann wäre noch Chamonix gewesen, das haben sie wegen viel Schnee absagen müssen und dann bin ich einfach als Ersatz mitgenommen worden nach Amerika oder nach Lake Placid. Und drüben war die Strecke natürlich, ich bin ja der vom Riesentorlauf gekommen und da im Riesentorlauf dort auch sehr stark und die Kurven sind mir sehr gelegen, speziell im oberen Teil war es sowas von eisig und schwer zum Fahren und da habe ich halt einfach immer meine Zeit rausgeholt gegenüber alle anderen und bin beim Training dort so gut gefahren, dass sie eigentlich dann nicht mehr ausgekommen sind, dass sie mich haben aufstellen müssen, weil ich bei jedem Trainingslauf besser gefahren bin. Also ich war bei jedem Trainingslauf bester Österreicher, beziehungsweise überhaupt besser gefahren und jetzt sind sie dann nicht mehr drum herum gekommen, um mich starten zu lassen. Und ja, beim Rennen habe ich halt dann die Gunst der Stunde genützt. Ich war erst ganz jung, ich war 21 Jahre, war natürlich noch voller Power und war eigentlich natürlich da gut drauf und habe gewusst, auf der Strecke kann alles passieren, das wissen wir. Es kann passieren, dass du einen Fehler machst und du bist weg und es kann sein, dass mal alles aufgeht und du wirst Olympiasieger. Und das war dann so, dass mir eigentlich alles aufgegangen und habe das Glück gehabt und war natürlich ganz jung noch auch dort schon Olympiasieger im Februar und bin im März dann 22 geworden. Also ich war noch sehr, sehr jung in meiner ganzen Karriere auch.
Damals, 1974, jetzt kann ich mich nicht erinnern, ob der Franz Klammer oder der David Zwilling Weltmeister waren in der Abfahrt, aber 76 auf jeden Fall, Franz Klammer Olympiasieger Abfahrt, 78 Sepp Walcher Weltmeister Abfahrt, du Olympiasieger 1980, 1982, dann der Hartie Weirater noch einmal Weltmeister in der Abfahrt. Wenn man jetzt so zurückschaut, ist das ein bisschen komisch, wenn man sich jetzt überlegt, wie wichtig damals, also das war ja für mich als österreichischen Skifan, war das Wichtigste, dass, Achtung, wir unter Anführungszeichen, die Männerabfahrt gewinnen.
Ja, das stimmt. Der Charlie Carr Aber war natürlich einer, der natürlich immer voll auf die Abfahrer gesetzt hat. Und wenn einer relativ gut geradeaus fahren können hat und mutig war und die Kurven noch fahren konnten, dann ist er eigentlich schon auf die Abfahrt transportiert worden. Die technischen Disziplinen sind da ein bisschen vernachlässigt worden, das muss man dazu sagen, obwohl einige sehr gute Fahrer waren. Aber prinzipiell war da das Hauptaugenmerk schon die Abfahrt. Und für Österreich war natürlich der Abfahrts-Olympiasieg oder Weltmeistertitel war natürlich schon immer das Größte und auch für einen Trainer natürlich dann das Größte, für das er das gewonnen hat. Aber wenn ich so zurückdenke an die Zeit, wo ich dazugekommen bin im Weltcup, das war 77 da in dieser Saison, da haben wir nach Gröden gekommen und dann waren von den ersten 15 waren 9 Österreicher in der ersten Gruppe und um einen Platz sind wir halt so gefahren, da war der Wernsberger noch dabei und ich, wir sind 58er Jahrgänge, der ist ja draufgekommen, der Weirater gekommen und die 58er Jahre waren da sehr stark, weil da war der N. Hansi noch, der Anton Steiner, eben der Weirater, der Wernsberger und ich waren alles 58er Jahrgang, also ein unglaublich starker Jahrgang. Und wo eben wir dazugekommen sind, waren 9 Leute in der ersten Gruppe und am einen Platz haben wir uns dann immer herumgematcht, im Grunde genommen. So war das. Und heute schaut die Welt halt ein bisschen anders aus. Ist zwar eh gut, dass es nicht mehr so ist, aber natürlich, es würde schon ein paar vertragen, aber es schaut jetzt momentan auch wieder ganz gut aus, dass sie wieder schön langsam erhoben kommen und wir wissen alle, es war immer schon so, ich habe meine lange Karriere von 17 Jahren im Weltcup alles erlebt. Einmal waren wir alle ganz oben, einmal waren wir nach unten und dann nach uns kam dann die Zeit, wo dann der Meier und die ganzen und Strobelfritz und Trinkl und alle, die da waren, unglaubliches Team war und das ist dann ganz oft so, wenn eine Nation so viele starke Leute hat, dann ist meistens hinten nach irgendwo einmal ein Loch und dann braucht es jahrelang wieder, bis man da wieder nach oben kommt. Und ja, es gibt halt immer so Ausnahmetalente, wie der Hirscher war, der natürlich, oder Meier vorher war, und der Hirscher und der Eberhard, es waren ja Giganten bei uns da, die wirklich so viel gewonnen haben und so gut gefahren sind, dass das ein Wahnsinn war. Wenn ich da allein denke, der Eberhard, der Stefan so viele Rennen gewonnen und der Meier so viel gewonnen und dann noch so viele andere noch und auf Ortlieb. Also wir haben da schon ein extrem starkes Team gehabt, speziell auch in der Abfahrt. Aber es ist natürlich jetzt, wird es auch immer schwieriger. Die Verletzungen werden immer größer. Die Bänderrisse und die Kreuzbandrisse werden immer mehr. Und ist nicht einfach da ein Team wieder so stark nach oben zu bringen, wie es einmal war. Und wie jetzt die Schweiz zum Beispiel, die hat das, hat momentan wirklich riesen Talente und gute Fahrer. Aber auch da wird es wieder irgendwann einmal nach unten gehen und dann wird es bei uns wieder nach oben gehen. Und so geht es halt eigentlich immer dahin. Und man braucht heutzutage ganz, ganz viele Fahrer, um ein richtig starkes Team zu haben, denn es werden immer wieder sehr viel verletzt.
Du bist ein Mann, der jetzt auch wieder in den Bergen ist. Wir haben ja gerade auch ein bisschen Video ausgetauscht. Wenn wir jetzt, ich kenne das Tiroler Bergleben auch einigermaßen gut, wenn du das jetzt vergleichst mit dem, wie es damals in Lake Placid war. Ich stelle mir Lake Placid als verträumtes Städtchen vor, ein bisschen kalt, aber immer viel Schnee, irgendwie alles eng beieinander. Wie war es wirklich, Leo? Und hast du auch irgendwie eine Chance gehabt, irgendwas anderes zu sehen?
Ja,
Wettbewerbe.
Bei der Olympiade, ja, haben wir natürlich Eishockey haben wir angeschaut, da waren wir auch beim Finale dabei. Da war
Russland. Nein!
Ja, da waren wir dabei und auch Eisschnelllaufen rein. Also es waren schon einige Disziplinen, die da relativ nahe dran waren, die man auch selber gesehen hat. Das war natürlich schon super, aber natürlich hast du nicht so viel Zeit, weil am Anfang der Zeit, wenn du zur Olympiade kommst, geht der ganze Fokus auf das, was du für Disziplin fährst oder wo du fährst. Und dann war noch der Riesendorlauf und dann war noch der Slalom. Da war noch die Kombination. In der Kombination bin ich auch noch Dritter geworden. Also ich habe da alle Rennen bestritten. Also du hast nicht so viel Zeit gehabt, aber wir haben ja 2-3 Sachen gesehen. Und du hast nicht Unrecht. Es ist der Lake Placid, das ist ein verträumtes Städtchen. Stadt kann man fast gar nicht sagen, wie ein Dorf fast. Ein größeres und ein wunderschöner See dort Und ich bin schon die ganze Zeit dran, dass ich mal irgendwann im Sommer mir das anschaue. Im Winter ist es wirklich verträumt. Die Abfahrt, die oben runtergegangen ist, die gibt es ja sowieso schon nicht mehr. Das hat sie ja nachher gleich, die haben sie ja wieder gesperrt. Da war so ein provisorischer Lift hinauf, dass sie die Länge und alles zu den schwierigen Hang zusammengebracht haben. Aber das haben sie für das Publikum, ist das oben zu steil und zu schwierig. Das haben sie wieder gesperrt oben runter. Also der ist eh schon zugewachsen, der Berg oben. Und herunten ist es halt auf ein Betrieb. Man hat natürlich schon Disziplinen wie Skispringen sieht man oft in Lake Placid. Dann Bob sieht man oft noch von Lake Placid. Und es gibt natürlich schon viele Sachen, die man noch immer wieder mal im Fernsehen sieht. Ansonsten ist es sicher eher verträumt. Und ja, es war jetzt einmal ganz schön. Es war so eine kleine Delegation von Lake Placid bei mir da. Mhm. Und die waren drinnen in Sölden und haben bei der Schiffrin, da war die Tochter, mit ihr mal Rennen gefahren ist, und da war eine Delegation da und haben mir von Lake Placid eine Originalflagge von damals mitgenommen, von der Abfahrt, und ein paar so Sachen, eben wo die Olympiade war vor dem Jahr, hat mich sehr gefreut, und die haben mir das gebracht. Und ja, man sieht, man bleibt doch ein bisschen in aller Munde, wenn man einmal in dieser Stadt oder Dorf Olympiasieger wird. Und ja, da habe ich einen schönen Brief dazu bekommen von dem Komitee, und das hat mich schon sehr gefreut, dass das immer noch eigentlich, dass man immer noch ganz schön hoch im Kurs steht.
Großartig. Jetzt muss ich aber schon nach. Du warst oder ihr wart beim Spiel USA gegen UdSSR.
Ja, genau.
In der Halle. Beim Miracle on Ice wart ihr in der Halle.
Habt ihr ja, genau. Genau,
war das für euch damals sofort greifbar, was das für ein historisches Ereignis war?
Ja, das war unglaublich. Das war auch für den Zuschauer mehr wie prickelnd. Nicht nur für die Spieler wahrscheinlich, aber auch für uns und Zuschauer. Das war Wahnsinn, das war irre. Das war wirklich eine tolle Sache, da mal dabei zu sein. Und dann natürlich noch der Sieg von den Amerikanern, das war schon irre.
Wahnsinn.
Ja.
Was verändert sich, wenn man Olympiasieger wird im Leben? Also was ist das? Man bleibt ja immer Olympiasieger, in meiner Wahrnehmung zumindest. Aber ganz konkret, was hat sich für dich dadurch verändert?
Ja, ich bin, glaube ich, zu sagen, ein sehr bodenständiger Mensch. Es hat sich in meiner Familie nichts verändert. Es hat sich auch meinen Freunden nichts verändert. Außer ein paar sind weggefallen, ein paar dazugekommen, wie es halt immer im Leben ist. Aber prinzipiell ist eines schon, wenn du Abfahrts-Olympiasieger bist, dann bleibst du das ein ganzes Leben lang. Und egal, wo du hinkommst, egal, wo du nach so vielen Jahren oft noch, wenn es mal heute geht, dass man oft denkt, dass der einen noch kennt, weil ich tue mich selber oft schwer bei anderen Sportlern, wenn ich oft denke, der war das, also ja, genau, der ist das. Und dann tust du es selber oft schwer, aber mich wundert es oft bei den Leuten, dass sie einem noch kennen, nach so vielen Jahren, ist ja immerhin schon 45 Jahre her, und dass sie da einen noch so kennen und noch so begeistert sind, das freut einem natürlich schon immer wieder. Und wie gesagt, wenn du Olympiasieger in der Abfahrt in Österreich bist, das bleibst du einfach. Und egal, wo auch immer irgendwo siehst, du bist auch mal eingeladen, du kannst gewisse Sachen machen, die du sonst halt einfach nicht machen kannst oder nicht hinkommst.
Achtung, kurzes Zwischenspiel von einem Mann, von dem wir 1984, 88 und 92 hören werden, nämlich von Michael Hatschiev, der mit seinen Gedanken zu Erik Heiden nicht zurückgehalten hat. Bitte.
War sicher das, dass er ein Ausnahmetalent war. Es war sicher auch so, dass die Spezialisierung nicht so vorangeschritten ist. Ein Sprint ist also da nicht ganz zu vergleichen mit einem Leichtathletik-Sprint, wo ich sage, 100, 200 Meter Läufer, den brauchst du auch nicht auf 5 Kilometer schicken, weil das wird furchtbar sein. Also bei uns ist es schon etwas ähnlicher, um diese Distanzen auch so erfolgreich zu bewältigen. Aber er war schon ein ganz exzellenter, nicht? Er war gut im Sprint, hatte auch wirklich riesige Muskelmasse, konnte also alles das, was mit Kraft verbunden war, extrem gut. Und hat eben dort alle Distanzen gewonnen. Das war also wirklich erstmalig und einzigartig. Und ich habe mir damals wohl gut verfolgt, weil ich mit Eislauf schon infiziert war. Aber das war eine sensationelle Leistung und ich habe ihn dann später auch dann gesehen und er hat mir dann unterschiedlich immer wieder mal gratuliert zu meinen tollen Leistungen.
Wir bringen uns heute dann raus mit Heiko Uldörp, der einmal pro Jahr nach Lake Placid fährt, jetzt immer noch, gerne auch im Sommer, weil sein Sohn dort dann Eishockey spielt. Aber wir haben Innsbruck 1976, wo man jetzt noch sieht, okay, passgenau ist in den Alpen eingebettet, du kannst zu Fuß aus der Stadt zur Skisprungschanze gehen. Es ist alles sehr, sehr eng. Lake Placid, hat Leonhard Stock auch gesagt, ein richtig netter Wintersportort. Müssen wir ein bisschen sentimental werden, dass es 2022 dann eben Peking geworden ist? Oder ist es, muss man das einfach zwischendurch akzeptieren und hoffen, dass es 2026 in Cortina, in Bormio, in Mailand wieder ein kleines bisschen uriger wird, wo ich ernste Zweifel hege?
Ich hege auch ernste Zweifel, weil ich habe jetzt gerade, ich bin ja, habe das Glück, dass ich nochmal dabei sein darf bei diesen Winterspielen in Mailand und Cortina und sonst wo. Wenn ich diese ganzen Wege sehe, die man da von da nach da hin zurücklegen muss, von Urigkeit kann keine Rede sein. Die braucht man, da braucht man einen Ort, einen zentralen Ort, da kann man sagen, es ist urig. 22, das Peking, klar, muss man sich dran gewöhnen an sowas, an Gigantonie. Muss man sich, es hat für mich trotzdem natürlich auch eine politische Implikation, dass man so kurz nach Sommerspielen die Winterspiele auch nach Peking gegeben hat. Nach wie vor halte ich für einen der großen großen Skandale in der olympischen Skandalgeschichte. Aber das wissen wir auch. Es geht da nicht um Moral oder um sonstige politische Empfindungen. Es geht darum, wo man das meiste Geld machen kann. Und all dieses haben wir oft genug besprochen. Das ist so. Damit müssen wir uns abfinden. Weniger, dass wir sagen, der fehlt uns eine Urigkeit, mehr, dass wir sagen, unfassbar, auf welchen politischen Abwegen man dort unterwegs ist. Also ich fand das schrecklich und war froh, dass ich ehrlich gesagt nicht dabei war. Wegen Pandemiegeschichten bin ich nicht nach China gefahren, weil das ja mitten in der Pandemie noch war. Es ist nicht klar, ob man reinkommt. Wir hatten eine ganz kleine Mannschaft nur dort. Ich habe es vom Fernseher aus gesehen und fand es von vorne bis hinten befremdlich.
Dann lass uns die heutige Sendung mit Heiko Uldörp beschließen, der natürlich auch noch zwei, drei Takte zum Miracle on Ice sagen wird. Und vielleicht ein Wort noch zu Lake Placid. Das hat im Jahr 1980 stattgefunden. Und wir wissen alle, die Sommerspiele 1980 in Moskau waren dann schon Boykottspiele. Don't mix sports with politics. Aber das hat wahrscheinlich, gibt's nicht dieses schöne Zitat, Holger, dass der größte Fehler von Baron Pierre de Coubertin war, dass er für den ersten Olympiasieger die Nationalhymne hat spielen lassen. Ich glaube, das ist ein Zitat, ich weiß nicht von wem, aber so ist das Ganze halt von Beginn an politisch geworden. Sarajevo! Sarajevo! So, Heiko Uldörp ist in der Leitung und wir haben gerade von Leonhard Stock gehört, dass er 1980, das hätte ich nie gedacht, aber er war, Heiko, in der Halle beim Miracle on Ice in Lake Placid.
Ja, da hat er dem Helden dieser Winterspiele was Großes voraus, denn Eric Heiden
war nicht dort. Ja, okay.
Hat zumindest Probleme gehabt reinzukommen. Ich weiß nicht, ob er nicht erkannt wurde. Auf jeden Fall hatte ich das von mehreren Quellen in Lake Placid damals gehört, dass er zu diesem Spiel entweder nicht reingekommen ist oder große Probleme hatte, weil ihn der Ordner einfach nicht erkannt hat. Und das sagt alles über diese Winterspiele aus, weil in diesen Winterspielen, es ist ein Wahnsinn. Die waren ja, glaube ich, 13 Tage und die USA haben 6 Goldmedaillen gewonnen und 5 hat Eric Heiden gewonnen. Der hat alles gewonnen, von den 500 Metern bis zu den 10.000 Metern und alles entweder im Weltrekord oder im olympischen Rekord. Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Also du bist ja entweder Sprinter oder Langstreckler. Und trotzdem sprechen, wenn es bei den Amis um dieses Miracle on Ice, um diese Winterspiele geht, 1980 damals, geht es auch gar nicht mal um das Eishockey-Turnier und auch nicht um das entscheidende Spiel. Es war ja auch gar nicht
gegen
das Finale.
Finnland. Gegen Finnland.
Genau. Sondern nur um dieses Miracle on Ice am, ich glaube, das war der 20. Februar oder der 22. Februar 1980. Warum? Weil es halt diese politische Dimension damals gab. Es war der Kalte Krieg und es war kalter Krieg auf dem Eis von Lake Placid. Also ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt ausholen darf, aber Amerika damals, kurze Zeit vorher, waren ja in der Botschaft, in der US-Botschaft in Teheran, sind Geiseln genommen worden in Amerika. Denen ging es nicht gut. Die Benzinpreise waren hoch und die Nation brauchte irgendwie sowas. Die waren auch gerade, warte mal, waren sie... Die Russen waren in Afghanistan einmarschiert und alles drum und dran. Und die brauchten so ein Uplifting, so einen kleinen, ja, ne, sowas, das die Nation wieder vereint. Und das hat halt diese Mannschaft von komplett Unbekannten gemacht, von College-Spielern. Und das weiß ich alles nicht, weil ich mich daran erinnern kann, sondern weil Mike Erosioni, der Kapitän und der Siegtorschütze vom Miracle on Ice, mir das in zwei Interviews erzählt hat, mal, die ich mit ihm in Boston, in seinem Büro an der Boston University führen konnte.
Was, wenn du jetzt in Lake Placid bist und du bist ja eigentlich in den letzten Jahren mindestens einmal dort gewesen, was genau erinnert noch an diese Olympischen Spiele?
Alles.
Alles, okay, bitte.
Alles,
bitte.
Also du könntest ja sagen, Jens, wenn ich dir jetzt sage, du, es gibt hier so ein kleines, schnuckeliges Dorf und Lake Placid hat 2.500 Einwohner. Es ist wirklich ein Dorf. Und dieses Dorf hat noch so viel Charme von den 80ern. Dann würdest du denken, oh mein Gott, die haben ja gar keine Chance mehr. Aber das ist so richtig schön. Du gehst die Hauptstraße längs und jeder Laden dort, und Lake Placid hat wirklich eine große Hauptstraße, und jeder Laden dort hat hat Devotionalien, die an die Winterspiele und meistens an dieses Miracle on Ice erinnern. Sei es eine alte Cola-Flasche, sei es diese Trikots von damals, sei es ein Poster, also wirklich, es erinnert alles daran. Und diese Halle, da war Ryans Eishockey-Team, hat da vor 2 Jahren ein Turnier gehabt. Da werden jedes Jahr etliche noch Turniere ausgetragen, und in diesem ganzen Komplex, da gibt's auch die Olympiahalle von 1932, weil viele vergessen, dass Lake Placid 1932 auch schon Olympiagastgeber war. Und ich habe es gemerkt, als wir da spielten, als Ryans Mannschaft da spielte, für die Eltern war das was ganz Besonderes. Oh, unser Sohn spielt auf dem Eis vom Miracle on Ice. Den Kindern war das scheißegal, was da irgendwann vor 50 Jahren mal oder wie lange das her ist, passiert ist. Aber nee, es ist wirklich, wirklich noch so. Und gegenüber ist ein Laden, der da, also so ein Sportladen, der heißt Locker Room 5, also weil die Umkleidekabine Nummer 5 war damals die Kabine der US-Amerikaner. Also es ist wirklich noch alles da und es ist, finde ich, schön. Es gab ja mal irgendwann das Gerücht, dass Lake Placid sich zusammen mit Montreal wieder für Winterspiele bewerben könnte. Montreal hat dann die Hallenwettbewerbe und Lake Placid die Außenwettbewerbe. Das wurde... Wenn es überhaupt jemals realistisch war, das wurde wieder verworfen. Und zum Glück, weil wir wissen, heutzutage, zum einen waren die Olympischen Spiele damals viel kleiner. Es gab diese ganzen Fun-Sportarten nicht. Selbst im Skisport, Alpinskisport, gab es die Abfahrt, dann gab es den Riesenslalom und den Slalom. Heute gibt es ja viel, viel mehr. Wenn Lake Placid nochmal Olympische Spiele ausrichten würde, die Bedingungen, die ja heutzutage erfüllt werden müssen mit diesen ganzen 5-Sterne-Hotels, also Lake Placid hat kein einziges 5-Sterne-Hotel und so, also das ist wirklich noch viele Motels und so, also es würde den gesamten schnuckligen Charakter dieses tollen Dorfs da in Upstate New York, in den Adirondacks zerstören. Und das kann niemand wollen, der jemals da war.